Ich finde es manchmal eben gar nicht so leicht, ihn gerade was so soziale Sachen angeht, zu erziehen, weil er eben so schnell in Demutsverhalten fällt. Und das ist manchmal, finde ich, gerade beim eigenen Hund gar nicht immer so einfach, wann der einen um Finger wickelt und einen so ein bisschen, ja, veräppelt, und um aus so einer Nummer wieder rauszukommen, und wann es wirklich so ist, dass er wirklich tief beeindruckt ist. Das gibt es nämlich auch.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canis-Podcast. Heute möchte ich euch wieder eine neue Canis-Dozentin vorstellen, und zwar Britta Hering. Ich freue mich sehr, dass sie heute das erste Mal im Podcast ist. Hallo Britta, schön, dass du das erste Mal im Canis-Podcast zu Gast bist.
Ja, ich freue mich auch, Jona.
Wo sitzt du gerade?
Ich sitze gerade in meinem Büro, oben unterm Dach, bei mir zu Hause.
Und wo ist dein Zuhause?
In Walmeroth, im Westerwald, in Rheinland-Pfalz.
Ah, also so wahrscheinlich gerade an der Grenze zu Hessen noch, oder?
Genau, ja genau. Also ich wohne so zwischen Limburg und Montabaur, kann man sagen, ja.
Schön. Habt ihr Schnee?
Nee, wir hatten es jetzt die ganzen letzten Tage richtig schön eisig und frostig. Und seit heute haben wir leider Plusgrade und Regenwetter. Und es ist eher trüb und matschig. Und ja, man kommt wieder ganz schmutzig mit den Hunden nach Hause, leider.
Ja, das war schön beim Eis, ne, dass die Hunde nicht so schmutzig waren.
Ja, das fand ich richtig klasse, ja. Das war richtig, richtig schön.
Ich habe hier, wie in jeder Personenfolge, so einen Umschlag. Ihr hört den schon knistern. Da sind jetzt Zettel drin. Da stehen Begriffe drauf. Und ich würde jetzt einmal darin so rumkruscheln. Du sagst Stopp und dann ziehe ich einen Zettel. Und dann darfst du einfach das Erste sagen, was dir dazu einfällt. Ja? Bist du bereit?
Bin gespannt, ja. Sehr gespannt. Stopp.
Okay, so, Zettel. Aha, das Erste, was dir dazu einfällt, kannst du es lesen?
Equipment. Ja, ich bin ja jemand, der am liebsten mit ganz wenig Equipment auskommt. Bin nicht so der große Equipment-Fan, sondern finde immer so wenig wie möglich und so viel wie nötig Equipment. Also ich denke da schon, so für mich fängt Equipment schon bei Halsband und Leine an und geht dann ja über ganz viele Hilfsmittel drüber. Und das ist so das Erste, was mir bei Equipment irgendwie so einfällt.
Wenn du mit deinen Hunden spazieren gehst, was hast du dabei?
Ja, im Moment tatsächlich ja ein bisschen mehr, weil ich einen jungen Hund habe. Das heißt, im Moment habe ich auch eigentlich immer Futter dabei. Sonst habe ich natürlich ein Halsband und eine Leine mit, aber sonst habe ich nichts dabei. Es sei denn, ich gehe jetzt gezielt raus, um irgendwas im Beschäftigungsbereich zu machen. Dann habe ich natürlich Equipment, aber im normalen Leben habe ich so wenig wie möglich. Und dann habe ich auch nicht immer Futter dabei, sondern einfach nur Halsband, Leine, und das war's schon an Equipment.
Magst du noch einen zweiten Begriff?
Ja.
Ich kuschel.
Ja, ich sag Stopp.
Ich zeig's dir wieder.
Der erste eigene Hund. Ja, also mein erster Hund war tatsächlich mein Siberian Husky, der mit 9 Jahren bei uns eingezogen ist. Und ich musste erst mal, ich glaube, ein Jahr vorher beweisen, dass ich eines Hundes würdig bin, und habe dann so bin immer Gassi gegangen mit einem anderen Hund, und dann wurde beschlossen, dass bei uns ein Hund einzieht, und dann waren wir damals im Tierheim, und das war doch noch ein bisschen anders, als das heute ist, und wir hatten damals die Wahl zwischen einem irgendwie unkastrierten Rottweiler-Rüden und dem Husky, und dann zog der Siberian Husky bei uns ein, und das war auch sehr spannender Hund.
Bei uns heißt?
Bei meinen Eltern, bei meiner Schwester, also es war der Familienhund, aber es war mein großer Wunsch, dass es ein Hund einzieht. Und da irgendwie meine Eltern damals irgendwie nicht in Erwägung gezogen haben, dass ein Welpe in Frage kommt, ging man zum Tierheim, und das ist ja jetzt auch 30 Jahre her. Und da gab es nicht diese Fülle an Hunden, Gott sei Dank vielleicht auch. Und da gab es gar nicht so viele Wahlmöglichkeiten. Und so haben wir uns dann für den Siberian Husky entschieden. Und der sprang auch direkt ins Auto. Und das haben wir dann als Zeichen gesehen, dass der Hund das irgendwie bei jedem gemacht hat. Das ist uns dann erst später aufgefallen. Ja, ja, und der Hund hat uns dann auch, glaube ich, 14 Jahre begleitet. Ich glaube, die wurde 15 Und das war mein erster Hund, ja.
Was gibst du HundehalterInnen mit, wenn die mit dem ersten eigenen Hund bei dir ankommen? Was findest du da wichtig?
Dass sie erstmal offen sind und neugierig sind, dass sie sich nicht so verrückt machen sollen. Also ich versuche denen eigentlich meistens immer so ein bisschen die Angst zu nehmen, irgendwas falsch zu machen, sondern versuche immer so ein bisschen zu vermitteln, dass das auch so ganz natürlich ist, dass man sich da annähert, ob man jetzt einen Welpen hat oder einen Hund im Erwachsenenalter übernommen hat, dass das so ein ganz natürlicher Prozess ist, wie man auch zusammenwächst und man sich eben nicht zu viele Gedanken machen soll, und versuche immer zu signalisieren, dass sie mit uns auch einen guten beratenden Partner an der Seite haben und ihre Fragen stellen können, aber dass sie sich nicht so verrückt machen, auf ihr Bauchgefühl hören sollen. Und ja, und wenn sie ja dann schon bei uns sind, dann sind sie ja auch gut in Begleitung und kriegen eine gute Anleitung. Ja.
Ich habe noch so ein paar Fragen aufgeschrieben an dich. Ich würde gerne erstmal von dir wissen, du bist ja jetzt auch Canis-Dozentin. Was sind denn die Themengebiete, die du bei Canis übernehmen wirst oder schon übernommen hast jetzt?
Ja, also jetzt erstmal ist geplant, dass ich jedes Jahr eine praktische Woche mache mit den Kollegen zusammen. Und dass ich in den Beratungsbereich einsteige. Das heißt, ich werde dieses Jahr gemeinsam mit Tanja Elias das Seminar Gesprächsführung machen. Und perspektivisch ist wahrscheinlich geplant, dass ich das auch allein übernehme. Und ich werde als dritte Kraft in die Beratungswochen mit einsteigen. Ja.
Was hast du für eigene Hunde?
Ja, ich habe einen kurzer Collie-Rüden. Der wird dieses Jahr 6 Jahre alt. Elon. Und ich habe seit Ende Oktober letzten Jahres eine Schäferhündin, deutsche Schäferhündin aus DDR-Linie geholt. Die ist jetzt ziemlich genau 6 Monate alt.
Was ist der Unterschied von der DDR-Linie? Also ist die, wie sehen die aus im Vergleich zur Nicht-DDR-Linie?
Also ich als Laie würde sagen, sie haben halt eben einen geraderen Rücken. Darauf wurden sie auch gezüchtet. Ich finde sie insgesamt so häufig sehr viel robuster, auch ein bisschen größer als die deutschen Schäferhunde. Ja, also sie wurden halt jetzt mehr auf Gesundheit und geraden Rücken gezüchtet. Und da der Züchter, wo ich sie her habe, der züchtet eben auch so ein bisschen auf eine Gelassenheit der Hunde, eine Nervenstärke und trotzdem, dass die gerne arbeiten, aber ohne so oben raus zu sein, sag ich mal.
Dein kurzer Collie hast du angesprochen. Kurzer Collies haben ja manchmal so ein bisschen den Ruf, sehr sensibel und sehr leicht erziehbar zu sein. Was würdest du sagen, trifft es zu? Ist es ein Gerücht? Wie sind da so deine Erfahrungen? Ziehst du andere kurzer Collie-KundInnen an und hast davon einige im Training? So oft kommen sie ja gar nicht vor insgesamt. Wie ist das?
Ja, leider nicht. Also deswegen kann ich mich jetzt gar nicht irgendwie sagen, dass ich eine Kurzhaar-Collie-Expertin bin. Tatsächlich kenne ich nur meinen eigenen sehr gut. Und man wird häufig angesprochen von Leuten, die das erkennen, dass man Kurzhaar-Collie hat, oder auch von TrainerInnen, die selber Kurzhaar-Collies halten oder welche im Training haben und dann fragen, wie ist denn deiner so? Und da bekommt man natürlich schon immer so ein bisschen Eindruck, was es alles so für eine Verhaltens- oder was es für Verhaltensauffälligkeiten oder auch für tolle Eigenschaften beim Kurzhaar-Collie gibt. Ich würde sagen, das mit der Sensibilität trifft zu. Aber die Frage ist für mich, ist das immer leicht in der Erziehung, so einen Hund zu haben? Also ich finde es nicht immer so einfach. Und würde auch sagen, dass man einen Kurzhaar-Collie auf jeden Fall auch erziehen muss. Also ich finde, mein Kurzhaar-Collie, der hat auch so Tendenzen, auch sehr nervig zu sein und sehr unruhig zu sein und neigt auch zu sehr grenzüberschreitendem Verhalten. Er kann sehr lästig sein. Also da ist schon Erziehung auch sehr wichtig. Und ich finde das richtig.
Grenzüberschreitend wem gegenüber oder in was für Situationen?
Ja, der ist einfach sehr
also Hunden, Menschen oder
Menschen gegenüber. Ne? Also sehr, der ist sehr manchmal sehr distanzlos und ja, also der hat's mit Menschen. Hunde sind ihm nicht so wichtig. Er würde, glaube ich, immer Menschen und Menschenkontakt anderen Hunden vorziehen. Ich finde es manchmal eben gar nicht so leicht, ihn gerade was so soziale Sachen angeht zu erziehen, weil er eben so schnell in Demutsverhalten fällt, und das ist manchmal finde ich gerade beim eigenen Hund gar nicht immer so einfach, wann der einen um Finger wickelt und einen so ein bisschen, ja, veräppelt und um aus so einer Nummer wieder rauszukommen und wann es wirklich so ist, dass er wirklich tief beeindruckt ist. Das gibt es nämlich auch. Und da muss man, finde ich, echt als Besitzer gucken. Also wann braucht er wirklich Unterstützung und ja, wo man echt auf ihn aufpassen muss, weil er vielleicht Sachen auf sich bezieht, die auch, wo er gar nicht gemeint ist. Und wo er aber, genau, so ein bisschen einen um Finger wickelt, will ich mal sagen. Ja. Mhm. Und deswegen ist immer die Frage, ob leicht erziehbar, also ich finde es manchmal gar nicht so einfach, einen Hund zu haben, der so
vielleicht
schnell,
leicht beeindruckbar, kann man das sagen?
Ja, genau. Also sehr leicht beeindruckbar, wobei halt eben bei seinen Themen auch nicht. Ne? Also der hat so Themen, also ne, da ist der auch durchaus sehr robust und hat da wenig Einsehen. Aber so halt gerade im Haus, in der Beziehung, wenn Veränderungen anstehen, da muss man ihm schon häufig echt so ein bisschen helfen. Auch jetzt, wo die Schäferhündin eingezogen ist, allein diese häusliche Veränderung, die hat ihn schon sehr tiefgreifend beeindruckt. Und dann haben wir uns so ein bisschen anders verhalten oder wir haben eben auch den Welpen eben auch anders begrenzen müssen. Und das hat ihm teilweise sehr schwer zugesetzt. Also so weit, dass er wirklich auch somatisch dann reagiert. Also das ist dann so die andere Seite manchmal, dass man ihm dann wirklich da wirklich helfen muss, weil man wirklich merkt, der ist jetzt in den Grundfesten erschüttert. Dann gibt's eben wieder so ganz andere Seiten bei diesem Hund, wo der also ganz und gar nicht zu erschüttern ist. Also der ist sonst sehr mutig, der hat überhaupt keine Angst. Der ist ein Hund, der jede Beschäftigung mitmacht, der total aktiv ist, der sich so vor Dingen überhaupt nicht fürchtet, aber eben, ja, so Dinge wie Stimmung, sowas nimmt er halt eben ganz stark an. Und das kann ich eben nicht sagen, ob das bei jedem kurzer Collie so ist oder so ähnlich ist. Aber es ist ein bisschen besonders, würde ich sagen.
Ja, spannend. Was beschäftigt dich aktuell am meisten mit Blick auf die Hundeszene?
Ja, was beschäftigt mich in Bezug auf die Hundeszene? Eine ja gar nicht so einfache Frage, so eine
stimmt
große Sache irgendwie. Also Hundeszene ist ja irgendwie alles irgendwie. Und ich bin gar nicht so tief, glaube ich, drin in der Hundeszene. Ich kann immer nur sagen, was mir so in meinem Alltag begegnet oder was Kunden mitbringen oder die Kollegen, mit denen ich im Austausch bin. Und ja, oder was ich eben auch in meinem normalen Leben so an mich herangetragen wird oder was ich auf Spaziergängen erlebe. Und genau, darüber kann ich vielleicht irgendwas sagen. Und das ist gar nicht bezogen auf meine Kunden, aber manchmal würde ich mir tatsächlich wünschen, da es halt einfach jetzt so viele Menschen gibt, die Hunde haben, dass ja, dass sich die Menschen irgendwie darüber nochmal Gedanken machen, wie wichtig Erziehung ist und dass ich wirklich auch der Meinung bin, dass ja Hunde ein Recht haben auf Erziehung und ja, ich das immer sehr schade finde, wenn ich auch gerade so im Privatleben eben höre, dass Hunde immer wegorganisiert werden müssen, weil sie so unerzogen sind und sie immer an der Leine bleiben müssen und ich finde das schade, dass viele Leute so unter ihren Möglichkeiten bleiben und dass auch oft Leute, die ich so im Privaten treffen, sagen, ja, ach, ich glaube gar nicht, dass man das mit meinem Hund so hinbekommen kann oder denkst du, das würde man auch noch mit dem hinbekommen? Ich glaube, das ja, fände ich irgendwie gut, wenn mehr Leute Lust hätten, die Erziehungsarbeit zu leisten, auch eben für die Hunde. Ne? Also ich finde es einfach. Das Schönste für Hunde ist, wenn sie dabei sein können und wenn man ihnen irgendwie Freiheiten geben kann.
Du hast mir ja im Vorgespräch erzählt, also wir haben telefoniert und ich habe so ein bisschen gefragt wegen Podcast, ob du mitmachst und so. Und du hast mir von einer Gemeinsamkeit von uns beiden erzählt. Und zwar, du kommst auch ursprünglich aus der Arbeit mit Pferden, aus dem Horsemanship. Ich weiß nicht, so haben wir es früher genannt. Ich weiß nicht, es gibt vielleicht auch noch neuere Begriffe oder so, wie man das beschreibt. Aber wo mit Pferden gearbeitet wird, ich würde so ein bisschen ähnlich teilweise der Canis-Philosophie oder dem Canis-Arbeit mit Mensch und Hund benennen, je nachdem, wie man es macht. Aber zumindest konnte ich da immer wieder viele Parallelen für mich herstellen. Warum ist es bei dir die Arbeit mit Hunden geworden und nicht mit Pferden?
Ja, also ich habe mich nicht bewusst gegen Pferde entschieden und für Hunde, sondern das ist damals einfach so gekommen. Ich glaube auch, weil das so kommen sollte. Damals bin ich umgezogen Und da hat sich beruflich einiges verändert und es war die Zeit nicht mehr so da. Und zur gleichen Zeit ist damals meine Herdenschutzhündin bei mir eingezogen. Und durch viele Zufälle und Begegnungen bin ich dann in der Karnes Hundeschule gelandet. Und das Thema hat mich irgendwie gepackt. Und dann hatte ich eben die praktische Woche in Haiger quasi vor der Haustür. Und da habe ich die praktische Woche gemacht und dann hat mich das irgendwie so interessiert, dass ich das unbedingt das Studium machen wollte, weil ich irgendwie genau wissen wollte, wie es so geht und mich das auch einfach ja fasziniert hat, diese Art und Weise mit Hunden und Menschen zu arbeiten. Und dann bin ich halt einfach sozusagen vom Natural Horsemanship tatsächlich einfach oder überhaupt von Pferden total irgendwie weggekommen. Ja.
Meinst du, es ist ein bisschen praktischer manchmal Hundetraining als Arbeit mit Pferden? Weil ich meine, Pferde, man muss immer irgendwo rausfahren und also so allein organisatorisch, man ist immer an bestimmte Orte gebunden, an bestimmte Höfe, da muss man sich dann erstmal wohlfühlen und so weiter und so fort. Also, und Hunde, da kannst du halt einfach egal wo, Wald, Feld, Stadt trainieren, du kannst in der Stadt arbeiten, du kannst auf dem Land arbeiten, du kannst sie mit ins Café nehmen, du hast die zu Hause mit dabei, also so vom Arbeiten her ist es praktischer gewesen auch. Ging mir immer so. Ich dachte immer, Hunde kann ich immer irgendwie in meinen Alltag integrieren.
Genau, also es war auch tatsächlich so, also meine Hunde habe ich ja früher auch mit zur Arbeit genommen in die Klinik und das war einfacher zu integrieren und wenn man
Was hast du gemacht? Also was haben die?
Ich habe mit vor allem mit der Mastin Espanol-Hündin ja 7 Jahre tiergestützt gearbeitet in der Psychiatrie. Und ja, wenn du dann halt Vollzeit arbeitest, hast du auch nicht mehr so die Freiräume oder die Zeiten, ein Pflegepferd oder ein eigenes Pferd zu haben. Also da muss man einfach dann, oder musste ich Abstriche machen, weil ich denke immer, man kann nicht alles machen. Und ich bin immer jemand, der dann lieber Sachen auch so richtig macht, als irgendwie so. Ja, nur halb. Und das ist halt eben im Pferd. Also wenn man irgendwie Pferde hat oder nur ein Pflegepferd hat, da ist es nicht damit getan, dass man mal eine Stunde dahin fährt, sondern da sind auch ganz schnell mal 3 Stunden weg und das dann mehrfach in der Woche. Das war einfach auch eine zeitliche Geschichte. Einfach, dass ich mir das auch einfach so nicht mehr leisten konnte. Aber ich habe es dann auch tatsächlich nicht vermisst, weil ich mich dann eben so auch in die, Erziehung und Arbeit mit meinen eigenen Hunden und dann später auch ins Studium so reingefuchst habe, ne? Ja. Mhm.
Konntest du was mitnehmen aus der Arbeit mit den Pferden, was du heute für die Arbeit mit Hunden und Menschen oder auch für die Einschätzung von Hunden dir geholfen hat?
Naja, also es gibt für mich schon so gewisse Parallelen oder Sachen, die ich halt auch wiedererkannt habe im Studium oder auch in der Arbeit mit Hunden. Also so diese Direktheit, Klarheit im Umgang mit dem Tier und eben sich auch als Mensch auf eine Kommunikationsebene zu begeben oder die eigene Kommunikation anzupassen auf ein Tier. Das, finde ich, kann man von den Pferden auch auf die Hunde übertragen und auch dieser ganze Aufbau auch im Training, den ich noch so erinnere, es ist ja bei mir auch schon eine Zeit her, aber es ging ja auch erstmal um das Thema Beziehungsstruktur, Kommunikation, Regeln aufzustellen im Miteinander, über ein Vertrauen aufzubauen und auch ein ganz klares Vorgehen, so wie wir das ja in der Arbeit mit den Hunden auch haben. Also ich erinnere mich noch, dass meine Trainerin dann damals gesagt hat, was am Boden bei deinem Pferd nicht funktioniert, das wird auch nicht funktionieren, wenn du oben drauf sitzt. So wie wir sagen, was im Nahbereich nicht funktioniert, wird auch nicht auf die Distanz funktionieren. Also ich erlebe da schon oder habe da auch immer viele Parallelen so erlebt. Oder es gab auch eine 1-zu-3-Regel oder war es eine 1-zu-4-Regel, ich weiß es auch nicht mehr, wo das Pferd die richtige Lernerkenntnis aus Übung. Ja, das habe ich damals schon kennengelernt. Vielleicht habe ich auch meine Beobachtungsgabe verbessert, was Ausdrucksverhalten von Tieren angeht. Das vermag ich gar nicht so zu sagen. Ich glaube, da habe ich schon immer mich sehr für interessiert. Also schon immer überhaupt für Tiere und die zu beobachten. Und was mir jetzt gerade noch einfällt, ist tatsächlich, dass mir zum ersten Mal eine Arbeit mit Pferden so rückgemeldet worden ist, Sachen über meinen Körper, also so eine Bewusstheit zu bekommen über den eigenen Körper, also über Bewegung, über Richtung, über Anspannung, über ein Kippen der Schulter, über Blicke, ja, also da habe ich das erste Mal gemerkt, was ein Blick bei einem Tier bewirken kann, ob man den rausnimmt oder ob man den hält und auch so Sachen wie Einstellung, also welche Einstellung man hat, wenn man mit dem Tier arbeitet oder welche Einstellung man hat zu einer Aufgabe, also wie wichtig so ein Mindset auch ist in der Arbeit mit einem Tier. Das sind alles Sachen, die habe ich in der Arbeit mit Pferden schon erlebt oder Rückmeldungen erhalten, damals von den Ausbildern da oder Trainerinnen waren es meistens. Und das habe ich so ein bisschen da viele Parallelen auch bei der Arbeit bei uns mit Hunden eben erlebt.
Kennst du noch die 7 Spiele von Parelli?
Ja, so, da, ja, genau, da wurde so eine, genau, das auch, genau.
Ich habe keine Ahnung, ob das so komplett überholt ist oder so, aber da muss ich gerade dran denken, weil eigentlich so teilweise sowas wie die Stop-and-Go-Übung
ja,
ist
stimmt.
Ja eigentlich auch, du lädst das Pferd zu dir ein, ja. Du stoppst das, stoppst es ab, du machst dich groß vom Körper, vielleicht noch die Hand nach oben. Und im Grunde ist das ja eigentlich sehr, sehr ähnlich. Also Hunde wegzuschicken oder sich körpersprachlich groß zu machen und den Raum für sich einzunehmen oder sowas, das ist ja bei Pferden ganz, ganz wichtig, weil sonst wird man halt einfach überrannt teilweise. Und da gibt's ja schon eigentlich schon viele Bewegungen auch vom Druck aufbauen und so.
Genau, auf
sehr,
jeden
sehr,
Fall.
Ja, gleich sind fast oder sehr ähnlich funktionieren.
Ja, genau. Also wie gesagt, ich hab das, glaube ich, also jetzt wo du das sagst, fällt mir das auch wieder ein mit diesen 7 Spielen. Das kenne ich auch noch. Ja, du hast recht.
Wie gesagt, an der Stelle keine Ahnung, inwiefern das überholt ist.
Ja, ich so weiß es auch nicht.
Also war halt bei mir mal vor einigen Jahren oder Jahrzehnten so ein Ding.
Ja, also bei mir war es, wie gesagt, bei mir ist es 15 Jahre rund her. Da wird sich wahrscheinlich auch viel getan haben in dem Bereich. Wahrscheinlich. Ja.
Ja, gibt ja auch immer wieder so Trends. Es wäre voll spannend, wenn du oder ich jetzt nochmal so das Thema Pferd angehen würden. Also jetzt nur so in so einer Fantasiewelt und wir das Karnes-Studium im Hintergrund haben. Ich glaube, dann würden wir so ganz anders das so Sachen nochmal hinterfragen. Gerade auch, weil im Karnes-Studium so dieser wissenschaftliche Bereich so stark ist oder auch so der verhaltensbiologische Bereich. Erstmal grundsätzlich zu gucken, was für ein Tier habe ich da eigentlich gegenüber? Und da merke ich jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, dass ich damals voll wenig so hinterfragt habe, mir erstmal sozusagen anzugucken, was ein Pferd ist. Also wie verhält sich ein Wildpferd, aber wie, was macht die Zucht damit? Was hat der Domestizierungsprozess und so da mitgemacht? Das wüsste ich beim Pferd zum Beispiel gar nicht alles. Glaubst du, wenn du jetzt nochmal das Thema Pferd dir angucken würdest, würdest du da anders drauf gucken oder wie würdest du da einsteigen? So.
Naja, gerade so diese Fragen, die du ansprichst, was so die Biologie oder die Entwicklung vom Wildtier zum Haustier angeht, das ist allgemein etwas, was so das Karnes-Studium bei mir angestoßen hat, dass ich mir auch über andere Tiere da häufig auch nochmal anders Gedanken mache. Ja, hat sich der Blickwinkel auch nochmal erweitert oder ich würde mir heute ganz andere Fragen stellen, ja, und das war ja schon damals so, dass ich irgendwie, ich weiß nicht, 10, 15 Jahre ganz konventionell geritten bin und mir hat auch nichts gefehlt. Genauso wie ich vorher viele Jahre mit Hunden gelebt habe und mir hat irgendwie auch nichts gefehlt und ich habe das nie in Frage gestellt. Und dann eben durch dieses, sag ich mal, Natural Horsemanship oder eben auch durchs Karnes-Studium, ja, da bekommen wir auf einmal einen ganz anderen Blickwinkel. Und ich denke dann manchmal auch, ach schade, ich hätte gern noch mal den Hund mit dem Wissen von heute oder vielleicht auch hätte ich gern noch mal irgendwie die Gelegenheit, das Pferd von früher zu haben mit dem Wissen, was ich dann über Pferde oder überhaupt über Kommunikation mit Tieren heute weiß, ne?
Wie so neue Welten, die sich so eröffnen können, ne? So,
ja.
So entspannt.
Ja.
Also so ging es mir mit dem Karnes-Studium. Es war wie so noch mal so eine neue Welt, wo ich immer dachte, ah, bestimmt bei den Hunden, die gibt's nicht. Bei den Pferden habe ich sie für mich gefunden, aber bei den Hunden gibt's die bestimmt nicht. Doch, die gibt's. Voll gut.
Ja, und das ist einfach nochmal eine ganz andere Qualität, ne?
Ja, gerade was so diese Beziehungsebene angeht. Ne? Das ist schon schön, sehr cool. Was macht für dich, jetzt komplett andere Frage, aber da bin ich gespannt, was du sagst, was macht für dich Professionalität im Hundetraining aus?
Professionalität im Hundetraining macht für mich aus, dass man eine gute Fachlichkeit und Sachkenntnis erwirbt in dem Bereich, in dem man im Hundetraining arbeiten möchte, dass ich meine Arbeitsweise und mein Vorgehen erklären kann und begründen kann. und dass ich mir selbst über meine Stärken und Schwächen als Hundetrainer und Hundetrainerin im Klaren bin und auch über die Grenzen und Aufgaben meines Berufes. Also ich bin kein Sozialarbeiter und ich bin auch kein Sozialarbeiterin, kein Therapeutin, sondern ich sehe mich als Beraterin im Verhaltensbereich und muss da auch aus meiner Sicht gewisse Grenzen eben auch wahren und beachten. Ansonsten finde ich so Tugenden, die auch in anderen Bereichen für mich vorhanden sein sollten, wie dass meine Arbeit transparent ist, dass ich freundlich bin, dass ich Respekt habe, dass ich zuverlässig bin und dass ich eine Klarheit auch habe in dem, was ich nach außen kommuniziere und auch in meiner Beratung eine Klarheit habe. Ja, und das wäre das, was mir so einfällt, wo ich sage, das finde ich professionell.
Was bedeutet Transparenz für dich in dem Zusammenhang? Wie sieht es konkret aus, wenn HundetrainerInnen transparent sind?
Naja, dass ich zum Beispiel ganz klar äußere, wie ich arbeite oder auch einfach Strukturen ganz transparent mache, wie meine Hundeschule organisiert ist, wie der Zugang zu meiner Dienstleistung ist. Das gehört für mich alles zur Transparenz, aber auch, wie ich arbeite. Also, dass ich transparent mache, worum es bei mir geht, wie meine Vorgehensweise ist.
Das heißt sozusagen die Kommunikation, bevor sie was bei dir buchen oder im Erstgespräch, also meinst du jetzt zum Beispiel Homepage-Texte oder wenn du Erstgespräch sagst, das nochmal, wie du arbeitest oder?
Genau, das gehört für mich alles zur Transparenz, dass man als Kunde weiß, woran man ist, wie die Sachen funktionieren, genau.
Wenn du 3 Wünsche für die Hundewelt frei hättest und jetzt die Podcast-Fee kommt und die sagt, hier, da, Wunsch 1, Wunsch 2, Wunsch 3. Was wären jetzt deine 3 Wünsche?
Ja, also auch durch die Podcast-Folge von Michael hat nochmal so unterstrichen, dieses Thema mit der Professionalisierung unseres Berufsbildes. Und ich würde mir von der Podcast-Fee wünschen, dass sie nochmal durchschlagende Ideen hat und die richtigen Kontakte knüpft, dass das vorangeht. Und dass die Podcast-Fee weiterhin den Berufsverbänden viel Durchhaltevermögen schenkt, die sich da wirklich auch engagieren. Und auch die HundetrainerInnen, die jeden Tag so von der Basis her zur Professionalisierung beitragen, den wünsche ich mir auch, dass die Podcast-Fee die ja, bei Laune hält und denen viel Energie und Kraft und Nerven schenkt, auch gerade wenn ihnen Steine in den Weg gelegt werden. Und genau, also es ist ein Thema, was mir sehr, sehr wichtig ist. Einmal für uns, als die wir den Beruf ausüben, aber mir fehlt halt eben auch einfach für die Kunden die Transparenz. Also das merke ich immer wieder, dass Kunden ganz, ganz große Probleme haben, sich zu orientieren, zu wissen, wo sie welche Qualifikation und welche Dienstleistung eigentlich finden und sich da irgendwie auf dem Markt zurechtzufinden. Und das wäre schön, wenn es das gäbe und wenn das eben transparenter wäre. Und ja, so die richtige Lösung, wie es gehen kann, habe ich leider auch nicht parat. Ist ein schwieriges Thema und trotzdem einer meiner größten Wünsche, dass das voranschreitet.
Da nochmal Hinweis, weil wir jetzt gesagt haben, oder weil du gesagt hast, Folge mit Michael, es geht um die Folge zur Zertifizierung, Paragraph 11, die letzte mit Michael, die wir aufgenommen haben. Okay, du hast noch 2 Wünsche. Sehr gut.
Ja, vielleicht noch ein Wunsch, den ich so allgemein grundsätzlich so habe, dass ich irgendwie finde allgemein, dass viele eben sehr auf sich konzentriert und zentriert sind. Und das erlebe ich auch oft so in der Öffentlichkeit mit vielen Menschen, die auch Hunde haben. Und ich würde mir wünschen, dass gerade Hundebesitzer mit mehr Respekt und vielleicht auch Freundlichkeit sich im öffentlichen Raum bewegen und auch manchmal nicht vergessen, dass sie nicht alleine auf der Welt sind. Also wir werden ja immer mehr, wir Menschen, die Hunde halten und lieben. Und deswegen wäre so ein bisschen mein Wunsch, dass, ja, dass man ein bisschen die Freiheiten des anderen auch achtet, ob das Grundstücke sind oder ja, die Tiere im Wald nicht stört, dass die Hunde auf den Wegen bleiben, dass Hunde einfach auch mal angeleint werden und ja, und dass man Hunde vielleicht auch nicht überall die Geschäfte verrichten lässt. Und nicht jeder mag Hunde. Und es gibt Menschen, die wollen keinen Kontakt haben zu anderer Leuts Hunden. Oder es gibt auch Hundebesitzer, die auch keine Kontakte wünschen zu Menschen mit Hunden. Und ich glaube, das Leben wäre echt leichter, wenn die Podcast-Fee da vielleicht so ein bisschen mehr verwirbt, für ein bisschen mehr Respekt und Rücksichtnahme. Es wäre vieles, vieles einfacher. Bekommen das auch oft erzählt von Kundinnen in der Hundeschule, die sehr darunter leiden, dass wenig Rücksicht genommen wird und dass sie immer so einen Spießrutenlauf haben. Oder ja, die sich einfach auch ärgern über sehr rücksichtsloses Verhalten. Und ich finde, dass wir ja als Hundehalter noch wirklich in den meisten Bundesländern sehr viele Freiheiten haben. Und damit das auch so bleibt, fände ich es super gut, wenn wir alle, ja, ein bisschen auf das Gegenüber achten und dass jeder seinen Freiraum hat.
Wunsch 3.
Mein dritter Wunsch wäre, dass ich mir wünschen würde, dass die Podcast-Fee mehr Menschen dazu bringt, die Beratungsmöglichkeiten in Hundeschulen in Anspruch zu nehmen. Es ist so ein Angebot, wo ich auch immer von Kolleginnenseite höre, dass das sehr wenig in Anspruch genommen wird. Und gerade so in letzter Zeit ja, habe ich sehr häufig Menschen und Hunde im Training, wo eine sehr schlechte Passung ist. Und das finde ich immer sehr, sehr schade, weil das müsste so nicht sein.
Also Beratung vor dem Hundekauf, meinst du jetzt?
Genau, Beratung vor dem Hundekauf. Also ich selber biete das ja auch schon immer an in der Hundeschule und ich glaube, es ist irgendwie in 8 Jahren 2-mal angefragt worden. Und ja, mich würde das sehr freuen, weil ich glaube, dass ja, dass das schön wäre, wenn man da hilft, dass das zusammenkommt, was auch zusammen gut passt. Ja, weil man dann manchmal eben als Hundetrainerin auch Schwierigkeiten hat, Sachen ja, zu managen oder zu trainieren, wo einfach so krasse Grenzen sind. Und das müsste halt nicht sein, weil ich glaube, dass es für fast jeden Menschen einen Hund gibt, der passt und umgekehrt eben auch, ne? Und es ist halt schade, wenn zwei Individuen das Leben miteinander verbringen müssen und extreme Kompromisse eingehen müssen. Und oft passiert das wirklich aus Unwissenheit oder aus Selbstüberschätzung oder was auch immer. Und ich glaube, da könnte man viel im Vorfeld machen, dass es ein glücklicheres Miteinander würde.
Ja, stimmt, auf jeden Fall. Gerade eine Nachricht wieder bekommen letzte Woche von einer, die bei mir zur Beratung für den Hundekauf war und das ganz schön passt. Das freut mich total.
Ja, wird es bei dir oft
Bilder von den Hunden geschenkt bekommen.
Wird es bei dir oft genutzt?
Ich habe tatsächlich eine Zeit lang sehr viel Werbung dafür gemacht. Ich glaube, das hat das so ein bisschen in Gang gebracht. Also einfach viel darüber, dass auf Social Media thematisiert und vielleicht ist es deswegen so ein bisschen reingekommen. Also ich habe das schon sehr regelmäßig, ja.
Ja, schön.
Also im Vergleich zu was ich sonst höre. Also so, es gibt auf jeden Fall das ein paar Mal im Jahr. So.
Ja, das finde ich richtig gut. Also ich finde auch, das ist ja auch, ja, ich finde das auch nicht verwerflich, selbst wenn man schon einen Hund hatte. Also man verändert sich ja auch und manchmal braucht man vielleicht auch einen Blick von außen, um nochmal zu reflektieren, ich bin einfach älter geworden oder jetzt habe ich vielleicht andere Bedürfnisse, vielleicht habe ich jetzt mehr Zeit als früher oder meine Wohnsituation hat sich geändert, was auch immer. Also ich finde das auch
ja,
nicht
oder
nur
auch
für
Zweithund, ne?
Zweithund oder dass ich einfach nochmal so ein bisschen ins Nachdenken komme, was passt jetzt eigentlich so auch gerade in mein Leben und habe ich mich vielleicht auch seit meinem letzten Hund verändert? Also ich finde nicht nur, dass das sind nicht nur Leute, die mir in den Kopf kommen, die Ersthundebesitzer sind, sondern oft Leute, die schon Hunde hatten und dann irgendwie sich da verschätzen. Ne? Und wie gesagt, das ist
Kommt dem Besten vor.
Genau, ja. Und ich sag
kommt
mal so.
Kommt bei den Besten vor. Ja,
ja, klar.
Okay, die drei Wünsche werden jetzt ja auf jeden Fall eingereicht. Stempel drauf, wenn der Podcast-Fee zugesandt. Hast du noch irgendwas für unsere ZuhörerInnen, was du mitgeben willst aus deiner Personenfolge? Gibt's noch irgendwas, was wichtig wäre, über dich zu wissen, was ich gar nicht gefragt habe?
Ja, fällt mir jetzt gar nicht so groß was ein, was man noch wissen müsste. Ehrlich gesagt, Jona. Ich finde, du hast mich schon total viel gefragt.
Sehr gut. Dann freue ich mich auf dich in einer weiteren Folge, wo wir ein Thema uns angucken. Das wird cool. Wir haben nämlich ein ziemlich cooles Thema. Thema
das stimmt.
Gruppenunterricht. Das ist wirklich
das stimmt.
Auch total notwendig, dass wir diese Folge machen. Dann hören wir uns da und ich sag schon mal vielen, vielen Dank, dass du im Podcast zu Gast warst.
Ich habe mich gefreut und freue mich auf die nächste Aufnahme mit dir. Tschüss.
Bis dann. Mach's gut. Tschüss.
Das war sie, die Personenfolge mit Britta. Wenn ihr uns Feedback zum Podcast schreiben wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram unter kanis-kynos. Und wenn ihr auch mal Fragen zu einer Folge beisteuern wollt, die sammle ich regelmäßig auf meinem Instagram-Account unter Jona und die Hunde Jona mit I. Wenn ihr mehr zu den Kanis-Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut gerne vorbei auf kanis-kynos.de. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine richtig gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.